ARD.
In der Kolonnadenstraße ist, glaube ich, heute immer noch der Weg zwischen Internat und Thomaskirche. Mhm. Und jeden Freitag und Samstag gehst du da lang. Und wir wussten genau, da wohnt Herr Professor Gunther. Sind wir da lang gegangen und ich habe dann gesagt, ich pinkel dem jetzt hier an die Haustür.
Also nochmal ganz kurz, Schulleiter der Thomaner-Schule.
Ja, ja.
Und dein Lehrer für Rotlichtbestrahlung.
Genau. Ja, und dann mache ich das und dann hält dann Trabi an und kommt angefahren und drin sitzt am Steuer Herr Tscherb, der war stellvertretender Schuldirektor, und neben ihm sitzt Herr Professor Gunther.
So Leute, mal ganz kurz zuhören. Jetzt kommt Nachsitzen mit Herr Schröder. Also mit Herrn Schröder, also ist ja Dativ, ne? Also mit wem? Also mit mir, mit dem Schrödi. Also, Stifte raus, es geht los. Oh, wir können schon loslegen. So, dann machen wir erstmal Anwesenheitskontrolle. Ich habe mir für diese Folge einen ganz besonderen Problemschüler eingeladen.
Immer.
Er ist Sänger, Musiker, Komponist, ein wahres Aushängeschild der deutschen Musikgeschichte, auch für mich persönlich ein Mann, dessen Stimme nicht nur bei den Prinzen gut klingt, sondern der diese auch für eine klare Haltung nutzt. Die Rede ist selbstverständlich von Sebastian Krumbiegel. Bist du anwesend?
Ich bin anwesend.
Innerlich,
bin körperlich geistig anwesend. Ja.
Und geistig und überhaupt. Ich habe mir vorhin eben noch, ich habe mir eine Frage ausgelobt, die ich frage. Wenn du einen deiner Songs im Radio hörst, plötzlich du fährst Auto und dann läuft einer eurer Songs. Zuckst du zusammen und sagst, oh Gott, nein, nicht der oder bitte nicht? Oder wie reagierst du?
Ich freue mich immer wieder. Also es ist doch der Hammer, wenn du Lieder geschrieben hast, die nach wie vor nach 30 Jahren immer noch irgendwie aktuell sind oder auf jeden Fall immer noch gehört werden. Und das merken wir ja auch irgendwie, dass die Generation, das geht ja weiter. Also es kommen, bei unserer letzten Tour waren wieder Fünfjährige da mit ihren Eltern oder Großeltern. Und das ist doch echt geil. Die singen dann Lieder mit, die findet man so alt wie sie selbst.
Eben, das heißt, du schaltest nicht ab, du machst nicht leiser.
Ich mach laut und feiere voll ab.
Deine Texte sind ja in den amerikanischen Schulbüchern. Ich glaube, der Millionär-Text, ne? Oder?
Vielleicht andere auch. Wish I could be a millionaire, das mögen die Amis.
Genau,
das mochten sie. Wir lernen den Konjunktiv.
Genau. If I had $1 million. Ist es sowas? Ist das so? Konjunktiv. Wenn ich hätte, dann würde ich.
Genau.
Und quasi deine Texte sind Unterrichtsmaterial. Ne? Das heißt, die Schüler sitzen dann da und sagen, bestimme das lyrische Ich in diesem Text.
Ja, das ist schon schräg. Das ist schon irgendwie, also es überfordert mich manchmal auch ein bisschen, weil deswegen habe ich nicht angefangen, Musik zu machen. Aber natürlich ist das schön. Ey, du hast irgendwas geschaffen, was die Zeiten überdauert. Und das ist schon geil.
Ey, das sind ja etliche Lieder und Texte. Und die Schüler müssen das dann quasi interpretieren. Das ist
die dürfen
Reimschema und Satzbau und die dürfen.
Ja.
Nicht, sie müssen. Nein, aber wenn man plötzlich Unterrichtsthema wird, das ist natürlich dann, das ist schon was Besonderes.
Ja, es ist aber auch, weißt du, also es ist immer so das Ding mit, wenn du dann irgendwie in so eine Vorbildrolle gedrängt wirst, was dann auch damit halt in die Hand geht, das überfordert mich wirklich. Ja? Ich bin kein Vorbild. Bin ich nicht, wollte ich nie sein, werde ich auch nie sein und ich mache mein Ding. Und das ist irgendwie das, ich möchte, also auch wenn du meine Zeugnisse anguckst.
Darf ich mal ganz kurz zitieren? Hier liegt das Zeugnis von Sebastian Krumbiegel aus dem Jahre 1981 vor mir. In schöner Tinte geschrieben. Sebastian, vielen Dank, dass du es mitgebracht hast.
Neunte Klasse.
Und ich zitiere. Sebastian arbeitete zeitweilig vorwiegend interessenbetont.
Ja, das ist.
Was er zu überwinden versucht hat.
Alles Codes.
Aber
er war stets bemüht.
Wenn es ihm gelingt, konzentrierter mitzuarbeiten, wird er seine Leistungen weiter stabilisieren können.
Ja.
Kontinuierlicher Fleiß muss dafür die Voraussetzung sein. Schön geschrieben, ne?
Naja, weißt du, also es spiegelt wirklich genau das wider, wie ich bin. Also wenn ich mich für irgendwas interessiere, dann gehe ich da steil. Und wenn ich aber irgendwas nicht mag, dann. Ja. Mag ich es nicht und dann interessiert mich das nicht. Und das ist ja wie mit jedem. Und deswegen glaube ich auch, dass allgemein das Bildungssystem sollte viel mehr darauf ausgerichtet werden, dass man die Leute darin fördert und fordert, was sie mögen. Weil jeder ist in irgendwas besser als ein anderer und jeder ist in irgendwas schlechter als ein anderer. Und warum musst du irgendjemanden irgendwelche Dinge beibringen, die er nie wieder brauchen wird? Also klar brauchen wir alle irgendwie das Einmaleins und brauchen wir irgendwie Lesen und Schreiben und brauchen wir eine Art Grundbildung. Mhm. Aber irgendwie, ich glaube, man sollte immer die Menschen fördern und die Kids fördern in dem, was sie gern tun, weil darin werden sie gut werden. Und darin haben sie auch Erfolgserlebnisse und werden wachsen daran.
vor allem dieses schlimme Defizitgefühl, was man hat, wenn man den Dreisatz nicht kann und man kriegt es in jeder Mathestunde wieder neu.
Boah, ich kenne das, vor allem Mathe, ey, das war so ätzend. Wir hatten eine Mathelehrerin, die war cool, war wirklich eine gute Lady, also Frau Göde, die hat immer so ein bisschen durch die Zähne gesprochen und hat gesagt, Sebastian, bevor Sie mir ganz einschlafen, kommen Sie doch bitte mal vor zur Tafel. Und dann stehst du da vorne vor der Klasse und musst irgendwas machen und denkst die ganze Zeit nur, ey, das ist so... Oh, es ist Ägypten. Es ist für mich, ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen.
Ja. Göde hat natürlich auch Öde schon im Namen drin. Das ist natürlich auch schwierig, irgendwie mein Name.
Aber die war cool. Wie gesagt, ich habe ja mal so einen Kreisel auf dem Lehrertisch, also in der Pause mich so gegangen, Frau Göde, was schätzen Sie, das ging tierisch lange, das Ding. Das hast du angekreiselt und das kreiselte wirklich irgendwie 2 Minuten lang. Was schätzen Sie, wie lange dieser Kreisel kreiselt? Und dann sagte sie zu mir, Sebastian, lange ist ein relativer Begriff. Oh, wow. Und das fand ich gut, da habe ich was gelernt. Ja. Ja, in dem Moment habe ich gedacht, ja, okay. Und das war nicht irgendwie überheblich, das war nicht von oben herab. Die war cool. Und ich hatte auch übrigens am Ende, weil ich hatte in Mathe war für mich wirklich, ich war in Mathe in der 10. Klasse noch ganz gut, da konnte ich mir Sachen irgendwie logisch herleiten. Und meine damalige Mathelehrerin, Frau Gebauer, auch Thomas-Schule, die hat mich gelobt in der 10. Klassenprüfung, dass ich irgendwas rausgekriegt hatte über irgendwelche Umwege, wo ich irgendeine Formel nicht wusste, aber ich durch logisches Denken dann von der anderen Seite auch rangekommen bin. Und da war ich noch gut, aber in der Abiturstufe war ich total schlecht in Mathe, weil ich am Anfang mal krank gewesen war und habe irgendwie den Anschluss verpasst gehabt. Und da hatte ich dann wirklich vor Zensur 4 und dann, es gab ja damals nur 5 Noten und dann schriftliche 5. Und da sagte Frau Göde zu mir, Sebastian, um uns beiden die Peinlichkeit zu ersparen, verzichten wir auf die mündliche Prüfung und ich gebe Ihnen die 4 so. Und da hat sie mich wirklich auch gerettet. Ja.
Weil in dem Zeugnis hier in der 9. Klasse ist Mathematik 2. Ne? Ja. Also das Zeugnis, was ich gerade vorgelesen habe, überhaupt alles 2. Ne? Betragen, Ordnung, Fleiß.
Ja, das sind die Kopfnoten, die sowieso nerven. Das finde ich sowieso.
Hier Staatsbürgerkunde 2. Ja. Das Fach ist natürlich auch interessant, oder?
Staatsbürgerkunde war ein ganz, ganz schreckliches Fach für mich. Aber für uns alle. Das wussten alle, dass alle hassen es. Und ja, es war eben wir haben es damals immer gesagt, Rotlichtbestrahlung. Ja, weil es eben, da ging es eben um Lenin und um
Rotlichtbestrahlung. Oh, das liebe ich. Rot, das habt ihr so unter, das ist quasi dann die Form der Rebellion gewesen, ne? Dass man das wenigstens so für sich deutete, richtig aussprechen durfte man es wahrscheinlich nicht.
Nein, aber wir waren uns schon einig drüber. Also ich weiß das deswegen auch, weil ich das gerade im Buch geschrieben habe, wo ich auch wirklich viel, also meine Schulzeit auch reflektiert habe. Ja. Wo ich dann, also ich weiß, dass wir alle irgendwie sehr ähnlich derselben Meinung waren. Mhm. Aber wir waren natürlich auch im Thomaner-Chor, das war eine Oase. Ja. Ja. Wir haben weniger FDJ-Arbeit gemacht und irgendwelche Kommunistenarbeit. Wir haben Bach gesungen, ey. Ja. Und wir haben über Soli Deo Gloria gesprochen.
Wir müssen darüber mal reden, über dieses, ich habe es in deinem Buch gelesen, ich habe es in anderen Quellen auch nochmal nachgelesen, dieser Thomaner-Chor, diese Thomas-Schule, geht ja zurück irgendwie auf eine 800-jährige Tradition bis Johann Sebastian Bach, woher du ja auch quasi deinen Namen hast. Und das war ja nicht irgendein pädagogisches Institut, es war ja was Besonderes. Das war ja einerseits wahnsinnig streng, wahnsinnig reglementiert und trotzdem dann diese unglaubliche musikalisch-kulturelle Ausbildung.
Ja, es war vor allem ein unglaubliches Privileg, also weil wir auch reisen durften. Das war, glaube ich, das Wichtigste. Deswegen, ja, ich glaube, viele sind in den Chor gegangen, vor allem deswegen, weil wir sind, also ich war als 11-Jähriger in Japan. Ja, und also, das ist schon irgendwie ein schräger Flash gewesen. Ja. Und wir sind viel durch die Gegend gereist und haben, also Johann Sebastian Bach ist eben eine Kulturinstitution. Und ob das Japan war oder Italien oder Spanien oder Westdeutschland oder Belgien, wir sind da hingereist und haben den Leuten das vorgesungen.
Also Mitte 80er Jahre, DDR, Mitte der 80er. Einfach mal nach Japan. Das
war sogar Ende 70er, das war 1977. Also ich bin 76 in den Chor rein und 77 war ich dann eben, auf einmal stehst du in Tokio als kleiner Leipziger DDR-Bengel und verstehst die Welt nicht mehr.
Erinnerst du dich noch damals, in Tokio gelandet zu sein als Teenager?
Ja, nee, nicht mal, gerade ich war 11. Ja.
11 also, war erst,
Nee, also gelandet weiß ich gar nicht mehr so, aber ich weiß noch so ein paar Sachen, dass auf dem Dach des Hochhauses irgendwie in unglaublicher Höhe ein Rasen war, eine Wiese war und ein Pool. Oder dass die Türen alle so automatisch auf und zu gingen, was damals bei uns überhaupt nicht, das gab's noch nicht. Oder dieser wahnsinnig schnelle Zug, dieser Shinkansen-Express. Erinnere ich mich noch dran, dass damals einer, der schon rauchen durfte, der hat damals das vorgemacht, weil es in irgendeiner Werbung war, hat sich eine Zigarette angemacht und hat in dem Zug, der irgendwie 320 km/h fuhr, hat die Zigarette hingestellt und die Asche brannte wirklich bis zum Ende runter, weil der Zug nicht geruckelt hat, weil du bist da lang geschwebt, geglitten, ja. Und das war schon der Hammer.
Kann man gar nicht begreifen, oder nicht? Und dann kommt man da wieder. Oder?
Also klar kommt man wieder.
Ja,
also,
nein, und dann muss man...
Obwohl natürlich das Ding, also Allgemein ist die Westreisen. Meine letzte Westreise mit dem Chor war 1984 im Dezember. Ich bin 85 aus dem Chor raus. Und 84 war die letzte Reise nach West-Berlin. Haben wir in der Philharmonie gesungen. Weihnachtsoratorium oder Weihnachtslieder, weiß ich nicht mehr genau. Und ich weiß noch genau, ich stand da mit meinem Klassenkameraden, Stefan Schüler, am Hinterausgang der Philharmonie. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, hey, das nächste Mal kommen wir in den Westen, wenn wir 65 sind. Weil so waren die Regeln, das haben wir gedacht. Ja. Keiner hat damit gerechnet, dass irgendwie fünf Jahre später die Mauer fällt. Und wir haben gedacht eben, ey, was wäre jetzt, wenn wir einfach losgehen zur nächsten Polizeidienststelle und sagen, Kuckuck, hallo, wir bleiben hier.
Genau.
Wäre überhaupt kein Problem gewesen, aber wir haben es nicht gemacht. Ja. Und das muss man auch sagen. Und wir, also warum? Weißt du, mich fragen heute manchmal Leute, hey, du kommst aus dem Osten, warum bist du nicht geflohen? Und wo ich dann immer sage, ey Leute, was denkt ihr denn, wie wir gelebt haben?
Ja, es gab ja nun mal auch familiäre Bezüge, ich meine, oder?
Auf jeden Fall.
War eingebunden, Freunde, es ist ja nun mal nicht so leicht, einfach alles
und von es war heute auch, auf morgen. Also ich hatte auch ein schönes Leben, muss ich auch immer wieder sagen. Und das muss man oft, gerade Leuten in Westdeutschland, immer wieder auch unter die Nase halten, dass es nicht so ist, dass wir den ganzen Tag weinend durch die Gegend gelaufen sind, dass wir in grauen Gewändern, dass wir keinen Spaß hatten. Klar haben wir Spaß, wir haben uns eingerichtet und jeder hat sich eingerichtet. Absolut. Und jeder hätte sich auch eingerichtet. Ich will damit nicht irgendwie die DDR
tut man damit ja auch nicht. Tut man damit ja auch nicht. Ne? Aber gerade die Werte des Zusammenhalts und so weiter, Freundschaften, alles, gibt auch wahrscheinlich tausend Dinge, für die es sich gelohnt hat zu leben.
Aber andererseits, wenn ich mir das Zeugnis angucke und dann sowas sehe wie Staatsbürgerkunde und dann gehen wieder die Dinger an den Kopf, dass ich dann weiß, dass Herr Professor Gund, der unser Staatsbürgerkundelehrer war, unser Schuldirektor auch. Ja, ja. Das waren
vor dessen Haustüre du ja, darf man das sagen?
Du bist ja richtig gut vorbereitet.
Uriniert hast.
Ja.
Darf man diese Geschichte erzählen? Sie uns
in der Kolonnadenstraße. Das war die Kolonnadenstraße. Ist, glaube ich, heute immer noch der Weg zwischen Internat und Thomaskirche. Mhm. Und jeden Freitag und den Samstag gehst du da lang. Und wir wussten genau, da wohnt Herr Professor Gunther. Und irgendwann, das war auch mit Stefan Schüler zusammen übrigens, sind wir da lang gegangen und ich habe dann gesagt, ich pinkel den jetzt hier an die Haustür.
Also nochmal ganz kurz, Schulleiter der Thomaner Schule.
Ja, ja.
Und dein Lehrer für Rotlichtbestrahlung.
Genau. Ja, und dann mache ich das und dann hält da ein Trabi an und kommt angefahren und drin sitzt am Steuer Herr Tscherb, der war stellvertretender Schuldirektor, und neben ihm sitzt Herr Professor Gunther. Mhm. Und sieht das eben und sagt dann, hat er so komisch gesprochen, ja, Sebastian, wo hast du deinen Anstand gelassen?
Also irgendwie von Honecker direkt, oder? Tonalität,
ja.
Honecker-Tonalität.
Ja, ja, es war unangenehm natürlich. Ich habe gesagt, Herr Professor Gunther, das war Zufall, ich musste gerade hier, ganz dringend. Und
mit runtergelassener Hose, jedenfalls so steht es direkt im Text.
Ja.
Mit dem hat es ja jetzt nicht so den humorvollen Zugang da gekriegt.
Auf gar keinen Fall. Nein, also der wusste auch, wo ich stehe. Und das war dann natürlich das letzte Ding, wo dann die Feindschaft wirklich offen, die lag dann offen für jeden sichtbar.
Es gab ja schon vorher auch den ein oder anderen rebellischen Akzent, den du gesetzt hast. Ne?
Ja, das ist natürlich auch im Rückblick ist das immer so, das erzählt sich immer gut. Und ich weiß auch, wie das ist, dass man sich dann irgendwie, dass man die Geschichten ausschmückt und nochmal ein bisschen besser. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich habe auch mich weggeduckt und habe auch irgendwie Schiss gehabt, irgendwie Ärger zu kriegen und war nicht irgendwie der heldenhafte Rebell. Ja, klar habe ich auch rebelliert und klar habe ich irgendwie mich gewehrt. Also es gibt eine Story zum Beispiel, dass Wolfgang, der mit dem ich seit der vierten Klasse in der Schule zusammen bin, mit dem ich eben dann mit 15 die Band gegründet habe, der hat in der Schule immer gemalt. Der hat immer irgendwelche Fantasiebilder gemalt und hatte einmal irgendwie im Physikunterricht ein Bild gemalt mit einer Demonstration, mit vielen, das Volk auf der Straße mit Transparenten und Panzer und irgendwie. Und da war aber auf dem Bild ein Gebäude drauf, das genauso aussah wie der Uniriese in Leipzig am Augustusplatz, damaligen Karl-Marx-Platz. Und das wurde ihm zum Verhängnis. Und der Physiklehrer damals, ich sage den Namen jetzt nicht, weil das auch doof ist, aber der hat eben da scheiße reagiert. Der hätte eben auch darüber hinwegsehen können, hätte es von mir aus zerknüllen können, aber er ist eben damit zu Herrn Professor Gunther gerannt und daraufhin wurden die Eltern nur in die Schule einbestellt und er wäre fast vom Chor und von der Schule geflogen, weil er eben eine kontrrevolutionäre Situation bla 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 gemalt hat und das wurde eben politisch dann irgendwie groß ausgeschlachtet und wie gesagt, er wäre fast vom Chor geflogen und ich habe ihm dann eben so einen gelbe Hundeblume, wie wir gesagt haben, grüßen Sie Ihre Frau, habe ich ihm geschenkt und daraufhin gab es natürlich dann nochmal Ärger.
Also quasi eine Symbolhandlung, die... Aber ich meine, gut, Wolfgang war ja auch erst nicht irgendjemand, ne? Das war ja Freund,
ja, außerdem,
Klassenkamerad.
Außerdem, und das möchte ich wirklich auch... Also, hey, ich klinge jetzt hier wirklich... Ich will jetzt echt nicht so klingen, wie Opa erzählt vom Krieg irgendwelche Heldengeschichten. Das mag ich echt nicht. Nee. Aber es gab viele Sachen, die eben so waren. Und was ich dazu vielleicht wirklich sagen möchte, Du bist ja deswegen so, weil du ein Elternhaus hast, das dich irgendwie so prägt, ja. Und meine Eltern haben immer mir gesagt, versuch irgendwie gerade zu bleiben. Versuch, also lass dir nichts gefallen. Meine Mutter hat mir immer gesagt, hinterfrage autoritäre, erwachsene Menschen. Weil, also Autoritäten haben nicht immer recht, ja. Und das war echt ein guter Tipp, ein guter Kompass, den ich heute auch immer wieder allen Kindern gern mitgeben will. Also ich bin jetzt irgendwie seit 2 Jahren irgendwie offizieller Botschafter des Deutschen Kinderhilfswerkes. Mhm. Ja. Und wir setzen uns wirklich sehr für Kinderrechte an gerade. Und man muss es immer wieder sagen, Erwachsene haben nicht immer recht. Erwachsene können richtig ätzend sein. Erwachsene können richtig schief liegen. Und dann den Kids zu sagen, Leute, wehrt euch dagegen. Ihr habt Rechte. Und die stehen sogar irgendwie, also wird jetzt darum gekämpft, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Und das ist wichtig, das heute Kids zu sagen. Erwachsene haben nicht immer recht.
Aber da haben deine Eltern das schon gesehen, ne? Und dich darin auch ermutigt. Wahrscheinlich euch, ne? Dein Bruder ist ja Musikprofessor noch.
Also meine Schwester auch. Meine Schwester ist euer Turnsängerin.
Alle in der Musik, auch, nicht wahr? Deine Mutter ist Sängerin.
Nee, meine Mutter war Leiterin des Bach-Museums in Leipzig. Also Bosehaus direkt am Thomaskirchhof. Die hat das Ding sogar damals mit aufgebaut. Und ja, alles in der Tradition von Bach. Der Einzige, der ein bisschen aus der Art schlägt, ist mein Vater, der eben Wissenschaftler war. Aber hey, meine Eltern sind cool, meine Eltern sind nach wie vor fit.
Aber trotzdem hat er mitmusiziert im Familienverbund, hat er mit dem Akkordeon, ja, habe ich gelesen.
Immer. Wir haben Hausmusik, also so richtig, so, wirklich gut bürgerlich. Ich habe damals Cello gespielt am Anfang, später habe ich dann Trompete geblasen. Und dann wollte ich Schlagzeug spielen, habe ich Schlagzeug gespielt. Und Klavier habe ich mir selbst beigebracht und ja, bin dann bei der Musik eben geblieben.
Ist es das Schlagzeug, was dann im Thomana-Chor quasi da im Keller aufgebaut werden durfte?
Genau. Das war ja ein Entgegenkommen der Chorleitung, dass ich damals da unten Krach machen durfte.
Aber das war ja irgendwie, da haben sie ja dann doch was schon gesehen, ne? Also, dass du das, oder wie ist das zu interpretieren?
Auf jeden Fall haben sie das zugelassen. Und das war schon ein Punkt damals, weil man muss wirklich immer noch wissen, 70er, 80er Jahre, da war Popmusik oder Rockmusik, das war verschrien. Das war keine ernstzunehmende Musik, ja. Ich glaube, also heute wissen wir, dass das Beatles klassische Musik ist oder Queen, dass Bohemian Rhapsody ein großes Werk ist, das es durchaus mit Mozart aufnehmen kann und dass man das in einem Atemzug nennen kann. Aber damals war das eben alles, ja, elektrische, laute Krachmusik für viele Leute. Und da gab es eben diese Unterteilung in sogenannte Unterhaltungs- und ernste Musik und das gibt es heute so nicht mehr. Und ich bin davon überzeugt, es gibt gute und schlechte Musik. Es gibt klassische Musik, also sogenannte klassische Musik oder eben, ja, die eben auch nicht gut ist. Und so. Und es gibt aber eben, es gibt scheiß Rockmusik und es gibt gute Rockmusik. Und es gibt guten Hip-Hop und schlechten Hip-Hop. Ja. Und es gibt gute Streichquartette und schlechte.
Und euer Genre war dann die Unterhaltungsmusik, ne? Wo ja auch deine Mutter erstmal skeptisch war, so ein bisschen, ne? Die erstmal so gesagt hat, ist das.
Ja, das war das, so hieß der Studiengang. TUM. Tanz und Unterhaltungsmusik.
Tanz und Unterhaltungsmusik.
An der Hochschule für Musik Felix Mensobert-Holdy, hier in der Grassi-Straße in Leipzig. Und als das meine Eltern gehört haben, da
haben die sich erstmal kurz geschluckt.
Ist auch verständlich. Die sagen natürlich dann, hey Junge, mach mal irgendwie was Richtiges. Und meine Großmutter Filine, die hat mich unterstützt. Die hat mir gesagt, Junge, wenn du das machen willst, geh deinen Weg. Und bin ich ihr nach wie vor sehr, sehr dankbar für. Also ist auch wieder natürlich so ein Ding, dass Großeltern können das immer easier machen als Eltern, weil sie eben nicht die direkte Verantwortung haben. Und wenn dein Enkel sagt, na komm, iss noch mal noch ein Stück Kuchen, iss mal noch ein Stück Schokolade, komm, dann trink mal noch einen Kakao. Wo die Eltern dann eben ja sagen,
Klar, ja, die können pädagogisch alles ausleben. Richtig. Und ja, das sind die
Aber ich wäre nicht da, wo ich bin, wirklich ohne meine Großmutter, muss ich ehrlich sagen.
Großmutter Feline.
Also Feline, ja. Die für mich eine ganz wichtige Person war. Habe ich auch ein Lied gerade über sie gemacht. Habe jetzt ein Album rausgebracht. Und da ist ein Lied drauf, bei dem sie, wo es darum geht, dass sie mir erzählt hat vom 9. November 38. Von der Pogromnacht in Leipzig.
Ja, klar. Ja.
Und wo sie erzählt hat, dass sie in der Straßenbahn stand neben dem Zoo. Und die Leute guckten alle weg und wollten das nicht sehen. Und meine Großmutter sagt eben zu mir, Junge, ich habe wie alle anderen auch weggeguckt. Und heute schäme ich mich so dafür, dass ich das gemacht habe. Und ich war 15, als sie mir das gesagt hat. Und das macht natürlich irgendwas mit dir. Ja. Ey, wirklich, wenn ich heute Nazis, wenn ich das mitkriege oder Antisemitismus, das ist bei mir ein richtig, wir müssen das nicht vertiefen. Aber
ja, ich weiß, dass du da sofort wie dieses wunderbare Wort, nicht kein Wortspiel, aber die Aussage, der Untertitel zu deinem Buch, zwischen Haltung und Unterhaltung. Also du hast nicht nur unterhalten, sondern du hast eben die Haltung mit einbezogen.
Ja, das klingt auch wieder so salbungsvoll.
Nö,
also
aber
am Ende kann ich immer nur sagen, ich mach mein Ding. Ich mache das, was ich für richtig halte. Und das ist ein Riesenprivileg auch. Ich muss nicht irgendjemanden am Arsch lecken. Ich kann wirklich mein Ding machen und das ist schön. Mhm.
Und trotzdem hast du ja diese tiefe Prägung einerseits der Familie, ne, erlebt und dann diese Thomas-Schule, so streng sie auch war, die war ja auch schon Disziplin und ein bisschen Drill. Und,
klar.
Und Chor ist ja auch immer eine Form der sehr disziplinierten Arbeitsweise, oder? Da wurde ja richtig.
Aber du lernst eben da wirklich was. Ja. Also ich könnte heute noch den Tagesablauf, könnte ich dir jetzt runterbeten, wie das war. 6.30 Uhr aufstehen, nach Klingelzeichen, aus einem Schlafsaal übrigens, wo wir zu 20 in einem Schlafsaal geschlafen haben. Dann stehst du auf, dann war 6.55 Uhr wieder nach Klingelzeichen, war Frühstück. 7.15 Uhr losgehen zur Schule. Schule ab 7.40 Uhr bis irgendwie 13.30 Uhr, 13.50 Uhr, ja. Mittagessen, 14.30 Uhr, strenge Arbeitszeit, also Hausaufgabenstunde. Ab 15.30 Uhr Proben, 2 Stunden am Nachmittag, hat's 1 Stunde Zeit, 18.30 Uhr Abendessen, 19.15 Uhr freie Arbeitszeit, also Hausaufgabenstunde, die nicht ganz so streng war, wo man auch reden durfte. Und dann eben ab 20.15 Uhr gestaffelt ins Bett gehen. Und das ging jeden Tag so. Und das klingt schon ziemlich heavy.
Das klingt.
Aber wir haben es nicht so empfunden. Also ja, am Ende haben wir es. Für mich war das irgendwie am Ende wie so ein Ferienlager oder wie so eine ewige Klassenfahrt. Also klar war es auch manchmal nervig, aber wie gesagt, wir haben viel erlebt, ja, und wir haben viel gelernt. Und ich würde niemals ein böses Wort über den Tomanokur fallen lassen.
Ja, ja.
Also das ist schon eine geile Schule. Ja,
ja. Ja, und klingt so wie so ein Bootcamp, kann man sagen. Nein, aber klar. Gab es Lehrer, die dich richtig inspiriert haben? Also jetzt in musikalischer Hinsicht oder auch in so?
Ich treffe mich ja heute manchmal noch mit Lehrern. Also ich treffe mich mit einem Lehrer noch, mit Herrn Ladewig, war unser Physiklehrer, der mich auch ein bisschen durch mein Abi gerettet hat, weil er eben schon früh mitgekriegt hat, dass aus mir niemals ein großer Physiker werden wird. Und der hat uns schon geholfen und es ist schon spannend, und sich heute mit alten Lehrern zu treffen. Das ist ja, wie gesagt, jetzt, wie lange ist das her? Das ist 40 Jahre her. Und Leute, trefft euch mit euren Lehrern, wenn sie noch leben, und fragt sie aus nach damals. Das ist sehr spannend und sehr interessant, weil du eben dann schon auch siehst, dass es unterschiedliche Sichten auf die Dinge gibt und dass du das, was du damals vielleicht als ungerecht empfunden hast, du verstehst natürlich, dass die sich auch wehren mussten gegen solche Vögel wie mich. Ja, und aber trotzdem, es gab eben unterschiedliche Sichtweisen, auch damit umzugehen. Ja. Also ich weiß noch zum Beispiel Frau Gebauer, über die ich schon gesprochen habe, die Mathelehrerin, ja, die war cool. Und ich weiß noch genau, es gab eine Situation, da hatte sie Pausenaufsicht, Hofaufsicht. Und ich war damals immer schon so ein bisschen so der Kasperkopf und habe irgendwie, also ich war nie gut in der Schule, ich war nie gut im Sport und ich musste mich eben irgendwie anders profilieren und war dann immer so der Entertainer, und habe immer so Herrn Professor Gunther, besagten Direktor, nachgeäfft, der so hochgesprochen hat eben. Und ich habe den dann auf dem Schulhof, habe ich den so nachgeäfft, und das war beim Reingehen in die Schule, und ich sehe, wie Frau Gebauer das sieht.
Wie du ihn nachäffst,
wie ich quasi ihn nachäffe,
oder persifliere.
Und wie sie aber dann sofort wegguckt und das sozusagen nicht sehen wollte. Sie hätte auch, hätte das genauso machen können wie diese Physiklehrer.
Hingucken, dich anschwärzen
und
so.
Genau, und das hat sie auch nicht gemacht. Und das ist dann wieder, dann sage ich mal, es gibt verschiedene Wege, damit umzugehen.
Also das heißt, sie hat es registriert, hat sie kurz gelacht oder hat sie dir...
Nö, sie hat, glaube ich, ich vergesse das wirklich nicht, weil das war so ein, ich habe einen Schreck gekriegt, als sie das gesehen hat. Weil das war natürlich eine Majestätsbeleidigung. Das war irgendwie, das durfte man nicht machen. Aber sie hat cool reagiert und das werde ich nicht vergessen, dass sie da wirklich irgendwie, sie ist, glaube ich, selbst ein bisschen erschrocken, weil sie gemerkt hat, unsere Blicke treffen sich. Aber sie hat eben das nicht ausgenutzt und wollte sich nicht profilieren und wollte sich nicht gut irgendwie gut stellen bei diesem komischen Direktor.
Oh, kleine Pause, bitte einmal an die frische Luft. Schau mal, ich habe hier ein kleines Federmäppchen. Erstmal würde ich dich bitten, würdest du einmal drauf unterschreiben, Sebastian? Oben. Das ist unser Taubenkotkraus Lehrermäppchen. Und da drin sind gleich noch Stichworte, Fragen. Und da müssen wir irgendwie spontan drüber reden. Ich weiß selbst nicht, was da drin ist. Wir machen einfach mal auf. Boah, erste Schulromanze.
Erste Schulromanze?
Das ist quasi da, wo wir selber Schüler waren. Ne? Ja, ich hatte tatsächlich eine Schule. Ich hatte meine erste große Liebe, als ich Schüler war. 16 Jahre war ich alt.
Ich hatte das gar nicht, in der Schule gar nicht. Weil man muss ja dazu auch sagen, dass wir reine Jungsklassen waren.
Ja, stimmt.
Thomana war reine Jungsklassen bis zur 9. Klasse und dann waren die Klassen zwar immer noch reine Jungsklassen, aber die Schule, an der Schule waren eben gemischte Klassen und da hast du natürlich mal irgendwie mal geguckt, aber wir hatten immer voll die Komplexe. Meine erste Liebe war aus Pegau, weil wir in Pegau unsere Band gegründet haben und da haben wir irgendwie diese Partys gemacht und das war meine erste Liebe. Meine erste Verliebtheit. Also da war ich 15. Ganze.
Ja. Ich war 16, 17. Also ich bin da in Berlin zur Schule gegangen und dann.
Meine erste Liebe, habe ich übrigens ein Lied drüber gemacht. Meine erste Liebe war eigentlich Freddie Mercury, muss ich ehrlich sagen. Da hatte ich auch leicht homoerotische Gefühle und fand natürlich irgendwie die Musik geil, fand aber eben auch den Typen total geil und fand irgendwie, habe jeden Schnipsel über ihn gesammelt und bin ein riesen Queen-Fan nach wie vor und finde nach wie vor, dass Freddie Mercury der bedeutendste, größte Sänger aller Zeiten ist, weil er wirklich diese Stimme und diese Aura auch,
der hat diese Entgrenzung eben, diese Entgrenzung auf der Bühne, also irgendwie dieses wahnsinnige etwas, ne?
Ich glaube auch.
Bester Ort zum Schreiben?
Bester Ort zum Schreiben, es ist eigentlich egal. Also ich brauche ein Klavier, das ist immer für mich das Ding, aber texten kann ich überall.
Kommt eigentlich erst die Musik und dann der Text? Was ist die Reihenfolge? Wie macht ihr es? Oder ist das etwas, was gleichzeitig ist? Habe ich mich immer gefragt, wenn man irgendwie sowas...
Also ich sage mal so, in letzter Zeit, und ich bin in letzter Zeit wirklich extremst fleißig und ich bin regelrecht besessen und schreibe wirklich jeden Tag und habe so ein kleines Mini-Studio, also wirklich nur einen Rechner und ein paar Keyboards und ein bisschen Computer-Stuff in meinem Keller. Und da bin ich jede Nacht sozusagen zugange und mache zurzeit immer zuerst die Musiken. Mache mir sozusagen ein Bett, in das ich mich legen kann. Und dann denke ich mir die Melodie aus und checke, von wem sie geklaut ist. Also es ist wirklich schwierig. Ich klaue niemals bewusst, aber ertappe mich manchmal dabei.
Das sind halt Samples, die irgendwo drin schon mal sind, oder wie?
Nö, das mache ich eigentlich nicht. Ich mache wirklich, ich komponiere wirklich klassisch mit Klavier und mit Harmonien und ich baue mir sozusagen ein Playback und denke mir eine Melodie aus und lasse mich dann zu einem Text führen. Und manchmal ist aber auch schon irgendeine Zeile da. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Ich wundere mich wirklich immer wieder, was das für ein Wunder ist, dass du aus diesen 12 Tönen, die es gibt, immer wieder was völlig Neues stricken kannst. Und dass immer neue Sachen entstehen.
Denke ich auch mal. Irgendwann muss doch mal Schluss sein mit den neuen Sachen. Ne?
Ist es nicht. Und das ist gut so. Und es wird immer wieder neue Leute geben, die neue geile Sachen machen.
Mhm. Ist wahrscheinlich in der Literatur genauso. Und wahrscheinlich auch in der Comedy genauso. Ich denke, jetzt ist mal irgendwann mal der letzte Witz erzählt. Nee. Aber dann gibt es doch nochmal irgendwie immer was. Ja.
Ja, die Welt verändert sich. Und das ist ja gut so. Das bleibt ja nichts stehen.
Oh, mein bester Spickzettel. Wie war Spicken in der Thomana-Schule?
War easy. Das konnte ich ganz gut, wirklich. Ja. Und ich habe einmal das wirklich übertrieben, das weiß ich noch genau, wo, du kennst das ja, wenn so A-B-A-B-Gruppen sind. Also wenn sozusagen Leute nebeneinander sitzen, die nicht dieselben Aufgaben hatten.
Ja,
Und ich habe dann einfach mal irgendwie, weil ich mich nur auf ein Thema vorbereitet hatte, das andere Thema genommen. Und das ist rausgekommen, das ist aufgeflogen und da habe ich voll irgendwie, meine Note richtig.
Das ist jetzt.
Weißt du noch, was ich meine?
Du triggerst gerade ein voll altes Schulgefühl bei mir. Auch heute würde man die Menschen zusammensetzen, die ein gleiches Thema haben, damit man ein gutes Teambuilding herbeikriegt. Und damals oder heute manchmal in der Schule noch werden die Leute extra getrennt, damit man die individuelle Leistung herausfindet. Das ist auch witzig, das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert.
Es ist auch gut so, wirklich.
Pass auf, ein Zettel haben wir noch. 1989.
1989, ja.
Spannend. Ich war 16.
Du warst
23.
Leipzig war natürlich der Hammer.
89. Leipzig war natürlich Zentrum, ne? Hier Montagsdemos. Ja. Und da warst du ja auch, denke ich, nicht inaktiv, oder was?
Ab wann war ich dabei? Ich war ab Mitte September dabei. Und das ging ja alles schon seit Sommer. Ja? Und man hat sich immer so ein bisschen näher herangetraut an das Epizentrum Nikolaikirchhof.
Sind wir nicht weit weg hier gerade, ne? Nee. Leipzig im Ring, oder? Der ganze Ring war doch
irgendwann... Der ganze Ring war irgendwann voll. Aber ich war zum Beispiel, und das habe ich auch im Buch geschrieben, ich war am 9. Oktober, der wirklich der Tag der Entscheidung war eigentlich, weil alle gedacht hatten vorher, an dem Tag wird scharf geschossen und wird sozusagen die sogenannte chinesische Lösung praktiziert. Also das, was auf dem Platz des himmlischen Friedens passiert war.
Das war die große Angst, ne?
Das war die Riesenangst, die wir alle hatten. Ja. Ja. Und ich bin deswegen, weil ich auch die Woche vorher am 2. Oktober da war und gesehen hatte, wie die Polizei reingeknüppelt hat und wie die Polizei die scharfen Hunde losgelassen hat und wie Leute abtransportiert worden sind und wie Leute auch übrigens an die Türen der Thomaskirche gehämmert haben und da rein wollten, die Thomaskirche ihre Türen zugelassen hat, was ich auch ganz fürchterlich fand. Aber allgemein das Gefühl, dass du eben wirklich gesehen hast, wie die Staatsmacht zuschlägt, hat mich dazu gebracht, dass ich am 9. Oktober nicht dabei war, dass ich zu feige war, da hinzugehen, was mich heute natürlich wahnsinnig ärgert. Andererseits, was ich aber auch gerne erzähle, weil man muss immer wieder den Leuten sagen, die nicht dabei waren und die dann sagen, ja, eure friedliche Revolution, das war ja auch ein Spaziergang, war ja alles nicht so schlimm und nee, eigentlich ist die Mauer ja eingestürzt, weil George Bush und Helmut Kohl sich geeinigt haben. Nee, am Ende waren es wirklich mutige Menschen, die in Leipzig auf der Straße waren. Und die Leute, die da auf der Straße waren, es war ja nicht die Mehrheit, muss man ja auch sagen. Die meisten Leute haben hinter der Gardine gestanden und geguckt, was da passiert. Das schon, ja. Und die Leute, es sind viele Leute aus umliegenden Nestern und Städten irgendwie nach Leipzig gekommen, weil man eben wusste, Montagabend geht hier, passiert hier was. Und die Leute, die da hingekommen sind, die haben, das waren mutige Leute. Und ich war nicht mutig genug, muss ich auch ehrlich sagen. Und das ist kein Ruhmesblatt, aber es gab viele Leute, die nicht mutig waren. Also Ali, unser Trommler, zieht mich heute immer noch auf und sagt immer noch, na, wo warst du eigentlich am 9. Oktober 89? Ja, ich war nicht da, tut mir leid.
Übrigens alles nachzulesen in Sebastian Krumbiegel, Meine Stimme, zwischen Haltung und Unterhaltung. So, jetzt geht's weiter, wenn du dich wieder hinsetzen könntest. Danke. Und die Gründung der Band war dann schon Ende der 80er?
Anfang der 80er. Die erste Band haben wir, da waren wir 15. Aha, Phoenix.
Okay. Ah, gut, die Band, ja, die
Phoenix. Da haben wir irgendwie, da haben
mit
wir, da haben
schon?
Wir mit Wolfgang, mit Wolfgang, mit Stefan Schüler, mit Dirk Schroth, der dann in den Westen gegangen ist, kurz vor dem Mauerfall. Der war auch bei den Herzbuben noch dabei. Für den ist dann Henry gekommen. Da war gerade der Rockpalast von The Who, haben The Who im Rockpalast gespielt und den haben wir gesehen und wir haben dann The Who gecovert. Wir haben dann Substitute und Can't Explain and My Generation und The Kids Are Alright und wir haben Stones gecovert, wir haben Beatles gecovert, wir haben Lindenberg gecovert. Wir haben irgendwie Sachen nachgespielt und irgendwann angefangen, die ersten Lieder selbst zu erfinden und ja, und daraus wurde dann eben irgendwann immer mehr eine Band.
Und bist ihr dann die deutsch-deutsche Band eigentlich ja dann auch, oder nicht? Also die Band des Vereinigten Deutschlands dann mit...
Also das war mit viel Glück verbunden, muss ich auch. Also muss man auch im Nachhinein immer wieder sagen. Es lag nicht ausschließlich an unserer Genialität und Schönheit. Es lag daran, dass wir haben wirklich viel Glück gehabt. Wir waren natürlich auch fleißig. Wir sind allen Leuten immer auf die Nerven gegangen. Ich habe allen Leuten ungefragt unsere Demo-Tapes, unsere Kassetten in die Hand gedrückt und ja, und irgendwann hatte Annette Humpe so ein Band in der Hand und die fand das spannend. Und die hat uns dann besucht, erst in Leipzig. Und dann hat sie uns nach Hamburg geholt. Und dann haben wir in Hamburg die große weite Welt kennengelernt und sind aus dem grauen, dreckigen Leipzig, was es damals ja wirklich noch war, in die Glitzerstadt gekommen und haben Lindenberg kennengelernt und haben Annette Humpe. Annette Humpe, Annette, ideal.
Dann die Managerin, eure Managerin wahrscheinlich.
Nicht Managerin, oder? Produzentin. Die war, also das, die war sozusagen für die musikalische Umsetzung bekannt. Sie fand das irgendwie spannend, dass wir originelle Texte hatten und dass wir vor allem eben so eine A-Cappella-Bande waren. Ja, und sie hat dann die wegweisende Idee gehabt, aus der A-Cappella-Musik Popmusik zu machen, indem sie auf die Sachen, die wir schon auf Timecode, auf Click Track aufgenommen hatten, Gabi und Klaus, erste Single, hat sie eben dann einen Beat drunter gemacht, einen Beat drunter gelegt.
Ja, genau. Ja.
Und das sind alles Glücksmomente, dass wir Lindenberg getroffen haben, dass wir Rio kennengelernt haben, dass Leute sich für unsere Musik interessiert haben, dass Udo mit uns mit auf Tour genommen hat. Das sind alles Sachen, die passiert sind und die, wie gesagt, wo ich im Nachhinein, wir fanden das damals normal, wir wollten Popstars werden, zack, wir waren Popstars. Ja. Aber dass das alles ein Riesenglück war, dass wir da wirklich, ja, dass wir Leute hatten, die uns protegiert haben, dass auch zum Beispiel die erste Single, Gabi und Klaus, also es gab einen Redakteur damals beim Norddeutschen Rundfunk, Lutz Ackermann, und der war mit Annette befreundet und Annette hatte ihm das mal vorgespielt, unsere Sachen, die wir aufgenommen hatten, und er fing dann an, und das war damals eben noch möglich, weil das Radio noch nicht so formatiert war, wie es heute ist, er hat das dann einfach gespielt auf NDR 2. Und die Leute riefen an und sagten, ey, was ist denn das?
In so einer A-Cappella-Version oder noch?
Nee, schon mit Beat. Mhm. Übrigens der Beat von Tom Steiner, Susan Vega, dieses das hatte sie, hatte Annette mit Andreas Herbig, der ihr Zuarbeiter, ihre rechte Hand war. Andreas Herbig, ein großartiger Hamburger Musikproduzent. Egal, ist jetzt eine lange, lange Geschichte, aber aus dieser Kleinkunst, die wir damals gemacht haben, ich sag mal, radiotaugliche, kommerzielle Popmusik zu machen, das war Annette und Andreas Verdienst. Und ich glaube wirklich, wenn Lutz Ackermann es nicht gespielt hätte, hey, es wäre vielleicht alles in eine ganz andere Richtung gegangen. Ja. Wer weiß, wären wir auf einem anderen Weg, auch durch unsere Beharrlichkeit, irgendwie auch auf den grünen Zweig gekommen. Aber ich will nur sagen, es war tierisch viel Glück dabei. Ja. Wahnsinnig viel Glück, viele Zufälle. Ja. Und Annette hat uns damals mal so ein Tortendiagramm aufgemalt im Studio. Mhm. ihr wollt Popstars werden, da guck mal, was alles dazugehört. Und dann irgendwie eben Talent und irgendwie Fleiß und Disziplin und aber eben auch Glück. Ein riesen Tortenstück Glück. Ne? Und das hatten wir. Danke, liebes Schicksal.
Absolut. Und trotzdem, wenn du jetzt junge Schülerinnen und Schüler triffst, keine Ahnung, du bist ja viel unterwegs, dann fragen die dich nach einem pädagogischen Rat, wenn du denen jetzt einen geben könntest, hier, macht euer Ding.
Ich würde immer sagen, macht dein Ding. Ja, ich glaube wirklich, also auch wenn mich Musikerinnen und Musiker fragen, irgendwie, sei deine eigene Zielgruppe. Ja? Versuch irgendwie, mach das, was dich erfüllt, mach das, was dir gefällt. Weil sobald du dich verstellst und eine Rolle spielst und irgendwie was anderes machst, als du eigentlich bist,
keiner mehr glauben, ne?
du wirst auch selbst nicht glücklich damit. Und selbst wenn du damit mal kurz Erfolg hast, es ist nicht authentisch. Ja. Und Authentizität ist zwar ein sehr strapaziertes Wort, aber ich glaube fest dran, dass das ganz wichtig ist.
Und es wird beim Song Gabi und Klaus ja schon da gewesen sein, auch wenn man den danach vielleicht noch irgendwie aufgebessert, keine Ahnung, verändert hat, aber trotzdem.
Ja, ich war damals erstmal entsetzt. Also ich war entsetzt, als Annette irgendwie den Beat runtergelegt hat. Ich habe gesagt, Annette, du zerklopfst hier unsere A Cappella-Kunst, ja. Okay, ne, aber sie hatte recht. Und am Ende, das ist auch ein Ding, wo du dann wissen musst. Also erstmal waren wir natürlich, dass Annette Humpe uns produziert, war natürlich erstmal der Hammer. Ja? Und dass irgendwie die großartige Frontfrau von Ideal, dass die sich mit uns abgibt und unsere Musik geil findet und das macht. Und natürlich war sie auch eine Autoritätsperson und war für uns eine Respektsperson. Aber wir hätten damals auch sagen können, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen hier gern bei unserem altmodischen A Cappella-Gedöns bleiben. Nee, war gut so, dass wir uns so entschieden haben.
Ja. Ein ganz kurzer Einblick in deinen Alltag. Und dann also ganz normaler Tag ist Sebastian Krumbiegel. Wann geht der Wecker? Kaffee mit Milch?
Wecker geht, wenn es geht, gar nicht. Ich stehe auf, setze mir erstmal einen Schuss.
So, liebe Kinder.
Nein, ey, komm. Also ich schlafe wirklich lang. Aber deswegen auch, weil ich wirklich ein Nachtmensch bin. Und ich habe nachts meine Ruhe. Und ich kann nachts arbeiten oder eben Musik machen. Und habe das große Privileg, einen Raum zu haben, in dem ich eben auch nachts noch laut machen kann. Und das ist geil. Und ich gehe, glaube ich, nie vor 3 ins Bett und stehe nie oder selten vor 10 auf. Und das ist okay, weil ich will mich da auch gar nicht für rechtfertigen. Ey.
Warum auch? In keinster Weise nötig. Ey, Sebastian, es war mir eine Ehre, dass du da warst. Vielen, vielen Dank bei Nachsitzen mit Herr Schröder. Danke.
Dank dir.
So, meine Lieben, frischen Schulstoff gibt es immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und vergesst nicht, meinen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ganz wichtig, gebt bitte eine gute Note. Eine 2-3 oder von mir aus auch ein schwach ausreichend. Hauptsache, ich werde Lehrer des Jahres. Und bevor ihr in die Pause geht, hier nochmal alle Mitglieder meines Cholerikums. In der Kaffeeecke Executive Producer Sabrina Andorfer. Wie immer nicht vorbereitet, Projektleitung Eva Hoos. Auf dem Weg in die Tonhalle, Redaktion Clara Diekmann, Stundenplanverantwortliche und erste Aufnahmeleitung Carlotta Schuld, Leitung der Medien AG, Sounddesign und Postproduktion Lorenz Schuster. Nachsitzen mit Herr Schröder ist eine Produktion der Flow Media Company im Auftrag von MDR Jump mit mir, Johannes Schröder, als Host. In freundlicher Zusammenarbeit mit meiner engagierten Schulleitung HB Management.
An dieser Stelle ein Hinweis aus der Redaktion. Wie war der Tag, Liebling? Auf SWR 3. Anke Engelke und Christian Tees sind Best Friends. Und wie das beste Freunde nun mal so machen, telefonieren sie ständig miteinander und erzählen sich ihre kleinen Geschichtchen, bringen sich zum Lachen, Nachdenken und Entspannen. Und weil diese Freundschaft und die Gespräche zu schön sind, um sie für sich zu behalten, nehmen sie die Telefonate seit 2007 auf und veröffentlichen sie in ihrem Podcast Wie war der Tag, Liebling? Eine neue Folge gibt's jeden Montag und Donnerstag in der ARD Audiothek.